Zuerst einmal vielen Dank, dass Sie hier so schnell erscheinen konnten. Wie Sie ja sicherlich auch selbst wissen, dieses Meeting hier heute ist sehr dringend. Wir haben ein ernstzunehmendes Problem in der Abteilung P. Der ersten Tochtergeneration F1. Der beiden Individuen C und A. Wie Sie sicherlich auch selbst bemerkt haben, liegt hier eine klare Überforderung Ihrerseits vor, der wir mit Forschen und sofortigen Gegenmaßnahmen dringend entgegentreten müssen. Irgendwelche Vorschläge?
Nun ja.
Also, wir haben schon alles versucht. Ich konnte nächtelang nicht schlafen, ich bin total am Ende mit den Nerven und ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Da ich sehr beschäftigt bin, habe ich nicht viel Einfluss auf die Situation. Wenn ich aber da bin, dann läuft eigentlich alles. Ich kann auch mit Ihnen reden, aber wenn ich dann weg bin, dann verfallen Sie in das alte Muster.
Primär fällt mir natürlich da eine Überforderung Ihrerseits, Frau Fraschke, im Bereich der Autorität vor. Doch die bewusste Provokation der beiden Individuen C und A in der Abteilung P ist als normal anzusehen im Allgemeinen und erfordert außergewöhnliche Reaktionen in der Ausprägung ihrer Antikörper. Da zum jetzigen Zeitpunkt die uns zur Verfügung stehende Zeit allerdings schon in den kritischen Bereich vorangeschritten ist, müssen wir die Ausprägung der anzuwendenden Strategie auf die nächste Woche in der nächsten Sitzung vertagen. Und bis dahin, Thorsten und Marie, sehen wir uns ja noch am Dienstag bei der Bibelstunde und am Sabbat im Gottesdienst, wo ich übrigens die Predigt halte, in der ich das Thema Pubertät anspreche, wo ja eure beiden Kinder, Claudia und Alex, auch gerade drinstecken. Bis dahin.
Du, Anne, ich hab dir was ganz Wichtiges zu erzählen. Ich hab morgen ein Date mit Tobi.
Aha.
Oh, ich bin so aufgeregt. Weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Entweder eine Jeans mit einem T-Shirt. Ach nee, sieht so sportlich aus. Oder ein Rock und eine Bluse. Oder doch ein Kleid. Wir treffen uns hier morgen. Und ich weiß nicht mal, wie ich ihm Hallo sagen soll. Soll ich ihm einfach nur die Hand geben oder ein Küsschen auf die Wange? Oder soll ich ihn einfach nur umarmen? Oh, und er sieht noch so gut aus. Besonders seine hellblauen Augen. Und wenn ich ihn sehe, kriege ich auch keinen Ton heraus. Und er mag doch nur Leute, die viel reden. Und wenn ich nicht so viel rede, denkt er, ich bin schüchtern. Und das bin ich doch gar nicht. Ach Anne, sag mal, auf was soll ich denn noch achten?
Haben wir eigentlich morgen zur ersten oder zur zweiten Stunde?
Herr Peters, ab dem 01.01.2011 brauchen wir Sie auch samstags. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie ab sofort 6 Tage die Woche arbeiten.
Aber am Samstag ist mein Feiertag. Können wir da nicht irgendwie eine Regelung finden?
Da gibt es leider keine Regelung. Es lässt sich nichts machen. Auf Wiedersehen.
Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ich war dir immer treu. Wie kannst du das nur zulassen? Was soll ich jetzt machen? Ich möchte nicht am Sabbat arbeiten, aber wenn ich das nicht tue, dann verliere ich meinen Job. Ich brauche jetzt wirklich eine Antwort.
Jetzt gehst du schon. Und ich wollte dir doch gerade antworten.
3 kurze Szenen. Und jeder hat seine eigene Krise. Und irgendwie geht bei allen etwas schief. Und dabei ist die Krise doch so dringend. Manche sagen vielleicht von euch, naja, verliebt sein ist jetzt nicht so das Schlimmste, wer da in die Krise kommt. Ich frage mal die Mütter bei euren jungen Töchtern, ob das eine Krise sein kann, ob da eine Welt untergehen kann, wenn es um die Kleidung, um das Fertigmachen geht, ob da eine Welt zusammenbricht. Vielleicht ist die Einladung ja noch erfreulich. Der hat mich eingeladen. Aber dann? Oder bei der ersten Szene. Ich weiß nicht, wie oft wir Pastoren an euch vorbeireden. Wie wir mit unseren Strategien an diesen Flipcharts tolle Konzepte entwerfen. Und wer von euch jetzt die Nase voll hat von dem Thema Krisen, den kann ich sehr gut verstehen. Dennis hat vor 2 Wochen angefangen mit dem Thema Finanzkrise. Letzte Woche kam Jan mit den persönlichen Krisen. Und heute geht es um die Krisen bei mir, wenn es den Nächsten trifft. Ich hoffe, dass diejenigen, die momentan in keiner Krise stecken, nicht durch die ganze Predigtreihe jetzt in eine Krise geraten. Und das Ziel nicht mehr vor Augen haben, dass sie eigentlich die ganze Zeit bestreiten. Ich habe mir echt Gedanken gemacht und habe gedacht, das Thema ist für mich eigentlich in 5 Sekunden erledigt. Der Gottesdienst geht heute sehr kurz. 40 Minuten bräuchte ich hier eigentlich nicht. Denn ich habe mir gedacht, was mache ich, wenn mein Nächster, wenn ein Freund, ein Bruder, eine Schwester in der Krise ist? Was tue ich dann? Oft erlebe ich das so, dass eigentlich, selbst wenn es gut gemeint ist, alles, was ich sage, verkehrt sein würde. Oder wenn ich nichts mache, fühle ich mich auch schlecht. Was soll ich also tun? Für mich ist eigentlich immer so eine Paradelösung gewesen, da sein. Da sein. Meine Mutter hat gesagt, sei einfach nur da. Ich bin auch einfach nur da. Aber ein Managementberater, der Firmen in Krisen berät, dem würde wahrscheinlich diese Ein-Punkte-Predigt zu kurz vorkommen. Er würde dann mit Prävention kommen. Er würde sagen, okay, ich rüste euch jetzt mit Konzepten aus und bringe euch als Gemeinde, ich bereite euch vor, wenn der Nächste von euch, wenn euer Bruder und eure Schwester in eine Krise gerät, dann bringe ich euch jetzt ein paar Konzepte aus der Bibel bei zur Prävention. Wie können wir dem Ganzen vorher schon längst entgegenschreiten? Wie können wir darauf vorbereitet sein? Was können wir tun? Wie können wir uns absichern, damit wir ja richtig reagieren? Zur passenden Zeit die richtige Antwort haben. Und es ist nicht schlecht, wenn man in Krisen eigentlich oder vor Krisen vorbereitet ist. Und Krisenmanager sorgen dafür, dass eigentlich Kompetenzen angeeignet werden, um in Firmen, ich schreibe mal Kompetenzen, eigentlich aus der Krise noch Gewinne zu erschöpfen. Kompetenzen, um positiv zu reagieren. Alle schöne Beispiele. Und ich könnte die Liste jetzt als Managementberater, als Pastor weiterführen und euch eine Menge Lösungsstrategien vorschlagen. Und diejenigen, die sagen, okay, danke für das Rezept, landet im Müll, war eine tolle Predigt, damit kann ich eigentlich nichts anfangen, wieder an mir vorbeigeredet. Ich würde am liebsten jetzt bei euch sitzen und dasselbe sagen. Als ich mich dann mit Jesus beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, okay, die Texte, die wir so kennen, die klingen auch immer sehr fromm und denen stimmen wir auch allen zu, aber irgendwie sind sie nicht ganz alltagstauglich. Ich möchte mit euch mal einen Text lesen, den ich als sehr fromm empfunden habe, wo ich gedacht habe, na, ob das denn so wirklich funktioniert oder ob das nicht einfach nur Rezepte sind. Und der Text steht in Jakobus, Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Und dort steht dann, ich warte noch, ich höre es rascheln. Dort steht, leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand gutes Mutes? Ist jemand guten Mutes? Der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Älteren der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Für mich als Jugendlicher war das Gebet immer so eine Standardantwort. Wenn irgendwas nicht läuft, bete. Hast du Probleme mit deinem Nächsten? Bete. Geht es dir schlecht? Bete. Und dann ging es mir oft so wie in der 3. Szene des Anspiels, da bete ich, aber es kommt nicht zurück. Oder ich warte vielleicht gar nicht lang genug. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ob das Gebet für euch eine Standardantwort ist. Oder, jetzt greife ich nochmal zurück, ab wo bei euch überhaupt eine Krise beginnt. Wenn wir diese drei Szenen eben gesehen haben, ich weiß nicht, wer von euch jetzt die Nachrichten verfolgt hat, alle 33 Kumpel sind gerettet. Das sind Krisen. Da sind welche vergraben, tief unten, und am Anfang wussten sie nicht, ob sie da lebend wieder rauskommen. Wenn wir über Krisen sprechen, dann denken wir oft an Menschen, die ihren Lebenspartner verlieren oder an wertvollen Menschen. Wenn wir an Krisen denken, dann denken wir an jemanden, der seine Arbeit verliert, nicht jemand, der dazu gedrungen wird, mal ein bisschen länger zu arbeiten. Und wir denken schon gar nicht an Kleinigkeiten wie pubertierende Kinder. Das hat ja wahrscheinlich schon fast jeder von euch durchgemacht. Kids, die in einem Abschnitt von zwischen 11 bis 17, bei manchen dauert das auch länger, in eine Art Baustelle geraten. So habe ich das mal in einem pädagogischen Buch gelesen und ich fand das noch sehr lieb formuliert, in einer Baustelle, dort wo ein bisschen Schutt rumliegt, wo Wände abgerissen werden, wo tapeziert wird, wo sie voll im Umbruch werden und das Ganze eher einer Mutation gleicht, als ein kleiner Renovierungsakt und ein Komplettabriss. Da passiert etwas mit Jugendlichen, wo wir sagen würden, okay, auf einer Baustelle steht das Schild Betreten verboten, aber fragt mal die Mütter und die Väter, wenn sie zu ihren Kindern in dieser Phase in ihr Zimmer reingehen, ohne anzuklopfen. Ob da wirklich dann nur Wörter entgegenkommen oder ob da andere Sachen fliegen. Also bei mir flogen Sachen und es wurde auch laut. Und man brauchte plötzlich seinen abgeschotteten Raum. Meine Mutter durfte mich in einer bestimmten Zeit gar nicht mehr anfassen. Das war also richtig Hochalarm. Eine Baustelle ist, da geht zwar auch manchmal heiß her und da fliegen auch bestimmte Worte, aber ich war auf dem Bau und habe da gearbeitet und weiß, dass das noch harmlos ist. Die Worte, die Schimpfworte, die da fliegen, die sind manchmal echt ein Witz gegenüber dem, was Kinder ihren Eltern manchmal in den Kopf werfen. Und dabei meinen die es gar nicht so. Jedenfalls im Nachhinein. Krisen stufen wir alle unterschiedlich ein. Was für den einen eine Krise ist, ist für den anderen eigentlich ein Klacks, ein Witz. Jungs machen sich in dem Alter über Mädchen wirklich lächerlich, wenn sie sagen, ich bin so verliebt und weiß nicht, was ich machen soll. Die Frage ist für mich, wenn mein Nächster eine Krise hat, spielt es dann eine Rolle, wie ich die einschätze? Ob ich sie hoch und schwierig oder gewichtig und wirklich ernsthaft und katastrophal einschätze oder ob sie für mich eigentlich eher irrelevant und eher unwichtig ist? Gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, wenn dann jemand in der Krise ist und ich diesen Bibeltext habe von Jakobus, soll ich was sagen? Soll ich beten? Soll ich da hingehen? Soll ich sie salben? Ich weiß nicht, wer von euch was mit diesen Versen anfangen kann. Ich möchte sie mit euch ein bisschen plastisch machen. Ich glaube, dass Jakobus sich Prinzipien von Jesus abgeschaut hat und dass Jesus uns eben doch so eine Rezeptliste gibt, die er aber nicht als solche verstanden wissen will. Dass er sagt, ich habe drei Sachen, die für mich bedeuten, da zu sein. Wir erleben Jesus in vielen Situationen und jedes Mal ist er für die Menschen da. Erst bei Frauen, die auf dem Strich gehen. Jesus ist bei Menschen, die kein Dach über den Kopf haben. Jesus ist bei Menschen, die als Außenseiter gelten. Jesus geht zu Menschen und ist da. Aber er ist nicht einfach nur da. Es ist nicht so, dass er einfach nur neben mir sitzt und schweigt. Es ist nicht einfach so, dass er einfach nur da ist und mir nicht sagt, dass ich irgendwas tun soll oder dass er nicht etwas tut. Und das erlebe ich bei mir auch so. Wenn ich in einer Krise bin, dann mag ich diese Rezepte nicht hören, diese tollen Sprüche, diese Patentlösung. So musst du es machen und dann wird alles besser. Aber gleichzeitig suche ich doch in Krisen nach Wegen, da rauszukommen. Der einzige Wunsch, den ich habe in der Krise, dass das endlich aufhört. Dass das Schluss ist, dass ich da rauskomme, dass ich mal wieder Licht am Horizont sehe. Und dann gibt es diese drei Punkte hier bei Jakobus, wo er sagt, Dasein bedeutet für mich, für den anderen zu beten. Und das hatte ich gerade schon angesprochen. Gebet ist oft so das fromme Wort der Christen. Besser? Gebet ist die fromme Lösung der Christen. Ich glaube aber auch, dass wir oft selbst den Glauben verloren haben, dass das Beten eine Kraft hat. Dass das Gebet eine Kraft hat. Ich glaube, dass wir oft dieses Gefühl haben, wie der Arbeiter in dem Anspiel, da wird wahrscheinlich eh keine Antwort kommen, ich gehe, es bringt nichts, also lasse ich's. Okay, er hat's getan, er hat gebetet. Und wir beten auch und warten auf diese Antworten. Aber hier bei uns geht es jetzt darum, für den Nächsten zu beten. Und da fühle ich mich manchmal dann echt schlecht. Habe ich nicht mehr zu bieten als das Gebet? Ist das so ein Vertrösten, ein Wegschieben? Schiebe ich eigentlich das Problem nicht nur zur Seite und sage, mit dem Gebet wird alles besser? Das Gebet hat für Jakobus eine Kraft. Er sagt, dass nicht nur denjenigen, denen es schlecht geht, derjenige, der leidet, dass es für die Menschen ist, das Gebet, sondern er sagt auch, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Ich habe mir gedacht, wie soll denn das funktionieren? Da betet jemand für mich, da ist jemand für mich da und der Herr wird mich aufrichten. Ich bin mir sicher, dass viele von euch das schon erlebt haben und dass es bei jedem anders aussieht. Und dass für viele das Gebet eben nicht nur eine Floskel ist, dass es ein Gewicht hat. Aber es gibt auch Leute unter uns, die das vielleicht gerade nicht erleben, die daran vielleicht zweifeln. Das Gebet in der Krise, wenn jemand nicht mehr beten kann oder dann, wenn jemand nicht mehr daran glaubt, dass das Gebet überhaupt diesen Raum verlässt, ist für mich der Kanal, den Gott sucht, um dem anderen zu zeigen, dass er für ihn da ist, dass er den Kontakt von sich aus wieder sucht. Beten bedeutet, sich in die Hände eines anderen fallen zu lassen, abzugeben. Füreinander zu beten, ist nicht einfach nur ein frommer Spruch. Ich weiß nicht, welche Krisen ihr erlebt habt und wie wichtig es euch war, dass ihr wusstet, dass andere für euch beten. Und dass ihr gemerkt habt, dass etwas passiert ist. Dass es nicht einfach nur bei leeren Worten geblieben ist. Und hier steht ja auch nicht, dass Kranke eine Garantie dafür bekommen, wenn gebetet wird, dass sie gesund werden. Das steht hier gar nicht. Hier steht, dass es ihnen helfen wird. Dass sie wieder Hoffnung kriegen. Dass sie wieder Glauben bekommen. Dass sie wissen, wenn ich bete, dann ist wirklich Gott am anderen Ende der Leitung. Dass ich gerade wirklich zu meinem Vater rede. Und dass er, egal wie groß meine Krise ist oder wie klein, bei mir am Bett sitzt, wenn ich Fieber habe, oder neben dem Bett sitzt, wenn ich auf der Intensivstation liege. Dass er bei den Kleinigkeiten da ist, wie eine Mutter bei ihrem Sohn und bei ihrer Tochter und bei den richtigen Identitätskrisen, bei den Krisen, wo es ums Eingemachte geht. In Krisen will, glaube ich, niemand alleine sein. Manchmal schottet man sich zwar ab und lässt die Leiter raus und lässt niemand an sich ran. Aber eigentlich sucht man diesen Anker, diesen Hafen und hat eigentlich diesen Wunsch, dass Gott nicht weg ist. Wünscht sich eigentlich, dass eine Antwort vom Himmel kommt, wenn ich darum bete, dass ich Angst habe, meinen Job zu verlieren, wenn ich an einem anderen Tag arbeiten möchte oder nicht arbeiten möchte. Ich möchte jetzt kein Beispiel geben, wo Gebete erhört werden. Ich möchte einfach zum zweiten Punkt gehen. Hier steht als zweites bei Jakobus Kranke salben. Und hier geht es nicht um die letzte Ölung. Die wurde damals auch praktiziert. Es ging oft darum, dass man gesagt hat, da liegt jemand auf dem Sterbebett Und jetzt geben wir ihn in die Hände Gottes. Bei dieser Salbung geht es darum, dass sie damals in dem vollen Bewusstsein gesagt haben, Gott ist mein Arzt. Das wird oft in der Bibel betont. Gott wird in vielen, vielen verschiedenen Rollen gesteckt. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist der gerechte Richter. Und der Herr ist mein Arzt. Heute gehe ich zum Doktor und er löst das für mich. Der tut etwas. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich in der Krise bin, weil ich etwas Schlimmes habe oder auch eine Kleinigkeit, die mich aber nicht in Ruhe lässt, dann gehe ich zum Doktor und der hilft. Und es ist gut, wenn wir vorher beten und für die Ärzte beten, dass sie weise sind, dass sie das Richtige machen, dass es gelingt. Aber die Salbung segnet jetzt gar nicht den Arzt. Die Salbung sagt, ich bin hier krank und meine Gemeinde ist für mich da. Und ich weiß, wenn ich die Ältesten, die Gemeindeleiter hole, um mich zu salben, dann weiß ich, das letzte Wort hat Gott. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber das letzte Wort hat Gott. Darum ging es. Und das sind oft Krisen. Krisen, denen wir oft gar nicht entgegenschreiten. Wege, die Gott uns hier eigentlich anbietet, die wir oft unterschätzen. Die Kraft des Gebets und die Gnade der Salbung, das zu wissen, dass ich da nicht alleine bin und dass ich in Gottes Händen liege, das sind nicht nur fromme Floskeln. Das sind Wege, anderen zu begegnen in Krisen. Und ihr werdet gleich merken, bei dem dritten Punkt, dass das Ganze hier wieder sehr managementmäßig ist, dass der dritte Punkt, der hier aufgezeigt wird, jetzt schreibe ich schon eine 4, dass der dritte Punkt das Bekenntnis der Sünden ist, Sünden bekennen. Kann man nicht lesen, ihr wisst es aber. Sündenbekenntnis ist, glaube ich, so mit das Schwierigste in unserer Freikirche, was es so gibt. Die katholische Kirche hat die Beichte. Wir haben keine Beichte. Wir bekennen nicht einem Pastor die Sünden. Es liegt in der Eigenverantwortung des Christen, ob er die Sünden Gott bekennt. Und hier steht, dass wir sie einander bekennen sollen. Was hat das nun mit Krisen zu tun? Und dieser Text ist ein absoluter Krisentext. Ich glaube, jeder von uns schleppt viele Sachen mit sich rum. Schuld, Sünde, aber auch Sorgen, einen großen Sack voller keine Antworten und wenn wir sie nur zu Gott bringen. Manchmal reden wir mit unserem Ehepartner, mit unserer guten Freundin, mit unserem besten Kumpel über solche Sachen. Aber ich weiß nicht, wer von euch seine Leichen aus dem Keller auspackt. Wer von euch die heißen Eisen auf den Tisch bringt. Als ich Abitur gemacht habe, habe ich zum ersten Mal erlebt, was das bedeutet. Ich habe einen freievangelischen Kumpel und wir haben viel über den Glauben geredet. Und irgendwann kam er zu mir. Wir sind zusammen was essen gegangen und dann hat er gesagt, du, ich muss dir was sagen. Und ich möchte, dass das bei dir bleibt. Und ich habe nur bisher mit Gott darüber geredet und ich habe ein echtes Problem und ich komme da nicht raus. Und wir haben die nächsten Wochen dafür gebetet und ich glaube, dieser Schritt, den er gegangen ist, auf mich zu, mir das zu sagen, was ich eigentlich gar nicht hören wollte, ehrlich gesagt. Ich glaube, dieser Schritt ist einer der schwierigsten Schritte, den wir gehen können. Einem anderen etwas zu sagen, was kein anderer weiß, vielleicht nicht mal die Freundin, der Ehepartner, etwas, wo wir richtig, richtig, richtig Dreck am Stecken haben. Wo wir eine Sünde haben, die uns so sehr die ganze Zeit vielleicht belastet und mitzieht, die wir aber nicht loswerden. Wir beten darum und es passiert nichts. Und Gott hat uns nicht umsonst in die Gemeinde gestellt und gesagt, glauben kannst du nicht alleine, kannst natürlich allein an mich glauben. Aber die Gemeinschaft, die trägt dich. Du brauchst deinen Bruder und du brauchst deine Schwester, um das auf die reale Welt zu holen. Du brauchst ein Gegenüber, um das jemand zu sagen. Natürlich möchte ich das von dir hören, sagt Gott. Deine Schuld, deine Sorgen. Aber sag sie auch jemand anderem. Sag sie jemandem, wo du sicher bist, dass er es für sich behält. Dass er mit dafür betet. Und wer das schon erlebt hat, der weiß, das ist wie das Gefühl, wenn ihr eure Sünde mal auf so ein Blatt Papier schreibt, das um so einen Stein bindet, damit ein Dampfer auf die Alster fährt und das dann runtergehen lässt. Ich weiß nicht, wer so eine Symbolik schon gemacht hat. Ich weiß, dass es viele vielleicht gibt, die mit Symbolik nichts anfangen können. Aber man hat das plötzlich veranschaulicht und glaubt, hey, dass die Zusage, die in der Bibel steht, dass Gott diese Sachen tief ins Meer wirft und nicht wieder rausholt und vergräbt, die trifft zu. Die wird Wirklichkeit. Krisen sind nicht einfach so eine leichte Sache. Besonders, wenn es um Patentlösungen geht. Und deswegen sehen wir noch eine zweite Seite von den Krisen, die wir gesehen haben.
Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich euch das letzte Mal wie ein Krisenmanager behandelt habe. Ich hätte euch viel mehr zuhören müssen und persönlich auf euch eingehen müssen. Das will ich jetzt ändern. Ich bin immer für euch da, wenn ihr mich braucht.
Du, Katja, wie ist eigentlich dein erstes Date gelaufen? Als du mir davon erzählt hast, war ich mit meinen Gedanken ganz woanders und hab dir gar nicht richtig zugehört. Tut mir echt leid. Ich hoffe, du verzeihst mir und weißt, ich bin immer für dich da.
Vater, es tut mir leid. Ich habe zu dir gebetet und nicht auf eine Antwort gewartet. Dabei weiß ich doch, du bist immer für mich da.
Das war jetzt kein Happy End. Wer die Brücke der beiden Anspiele gesehen hat, der wird vielleicht gemerkt haben, und darauf kommt es mir eigentlich an, dass das eigentlich überhaupt nicht zählt. Wir können diese ganze Liste haben und merken doch an diesem Anspiel, dass wir versagen, dass wir Fehler machen, dass wir nicht da sind, wenn der andere uns gerade braucht, dass wir eben nicht zuhören, wenn der andere uns etwas erzählt. Und dass wir auf die Antwort unseres Vaters nicht warten, wenn er gerade zu uns sprechen möchte. Und eigentlich wissen wir, die sind für uns da. Die Frage ist, ob wir dann sagen, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt können wir es eh nicht machen, mehr ändern und lassen was so laufen. So geht es mir oft, dass ich dann sage, ja, das war letzte Woche, jetzt bin ich zu spät dran. Der wird es wahrscheinlich schon überwunden haben. Brauche ich jetzt auch gar nicht mehr ansprechen, sonst kommt es vielleicht nochmal hoch. Aber nein, in diesen Beziehungen habt ihr gesehen, dass die Leute sagen, es ist nicht zu spät, noch für jemanden da zu sein. Da zu sein, für den anderen da zu sein, dazu kann es niemals zu spät sein. Erst recht nicht in Krisen, die sind niemals innerhalb von wenigen Tagen geklärt. Da sein bedeutet, für den anderen zu beten. Und daran zu glauben, dass das Gebet nicht einfach nur eine Hülse ist, wie manchmal beim Essen. Beim Gebet und eigentlich wartet der Magen schon auf eine Antwort und wir beten nur noch, um das schnell geklärt zu haben. Oft falle ich in dieses Muster und vielleicht geht es euch ähnlich. Und wenn ich mich dann wieder daran erinnere, dass das Gebet wirklich bedeutet, Gott zu treffen, daran zu glauben, dass er da ist und dass er an meinem Bett sitzt und für mich da ist, dann wird dieser Text Wirklichkeit, dass ich neue Kraft bekomme, dass es Kranken helfen wird. Dass denen, denen es schlecht geht, dass sie aufgebaut werden. Und dann sind diejenigen, die Salbung brauchen, weil sie krank sind und nur einen Wunsch haben, in die Hände Gottes gelegt zu werden. Zu sagen, egal was passiert, du bist mein Arzt, ich gehöre dir. Mein Leben gehört voll und ganz dir, ich bin bereit. Ob es gut wird, oder nicht. Und dann das Sündenbekenntnis. Für mich der schwierigste Teil. Und wenn das nur ein Patentrezept ist, sollen wir am besten die Finger davon lassen. Wenn wir nicht Sachen für uns behalten können, sollten wir anderen am besten bei diesen Punkten gar nicht zuhören. Wenn jemand wirklich mit einem ernsten Problem zu mir kommt, dann hat das bei mir zu bleiben. Dann habe ich dafür zu beten. Dann habe ich dafür Sorge zu tragen, dass ich für den anderen da bin, an ihn denke, ihm sag, hey, ich habe es nicht vergessen. Ich bete immer noch dafür. Und vielleicht auch den Schritt zu gehen, daraus zu lernen. Ich habe von meinem Freund gelernt. Er hat mir eine Sache anvertraut und ich habe für mich gemerkt, hey, ich brauche das auch. Und ihm kann ich vertrauen. Und dann ist das Eis gebrochen. Man vertraut sich jetzt immer noch, obwohl man weit auseinander lebt, Sachen an und weiß, der ist für mich da. Wenn ich ein Problem habe, kann ich zu ihm kommen. Ich glaube, dass wir diese Gemeinschaft brauchen und dass uns Gott nicht diese Patentlösung geben will, aber er will uns sagen, habt ihr es immer nicht verstanden? Ich bin für euch da. Amen.